Wer hat es nicht selbst schon erlebt, seit Beginn des Krieges in der Ukraine? Erbitterte Diskussionen über Waffen liefern oder die Ukrainer hängen lassen? Freundschaften sind darüber zerbrochen. Argumente gibt es für beides, aber grundsätzlich falsch ist eine ausschließliche militärische Logik. Dazu der Abschiedsbrief eines langjährigen Grünen-Mitglieds an seine Partei als unser erster heutiger Beitrag. Der nächste Beitrag beschäftigt sich mit der Rolle der Gewerkschaften in der Zeitenwende. Was tun gegen Umverteilung nach oben, massive Angriffe auf den Sozialstaat, die Militarisierung des Alltags und den Rüstungswahnsinn? Dann folgt ein Interview mit Shir Hever vom Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern zum Mitte Januar abgeschlossenen Cyber- und Sicherheitspakt der Bundesregierung mit Israel und schließlich ein Kommentar zum neuesten Vorschlag von Bundeskanzler Merz, wie noch mehr Geld der RentenbeitragszahlerInnen in die Kapitalmärkte geschaufelt werden soll.
Aufrüsten bis zum Weltkrieg? Nach über 25 Jahren Mitgliedschaft kehre ich den Grünen den Rücken zu. Denn ihre Kernaufgabe nimmt die Partei nicht mehr wahr. Ein Abschiedsbrief von Professor Dr. Tom Pschorr. Eine enttäuschte Liebe schmerzt. Im Februar 1997 bei den Grünen eingetreten, habe ich nach langem Ringen nun meinen Austritt erklärt. Die Außenpolitik von B90, Grüne, ist illusorisch, gefährlich und macht mir Angst. Kritik an einer auf militärische Eskalation setzenden Ukraine-Politik birgt die Gefahr, als Putin-Freund verunglimpft zu werden. Daher sei, aber auch nur einmal, klargestellt, es gibt keinen Zweifel daran, wer Aggressor ist, den Krieg begonnen, das Völkerrecht gebrochen und ungezählte Verbrechen begangen hat. Und ja, ohne militärische Unterstützung wäre die Ukraine wohl an Russland gefallen. Grüne, Union und Teile der SPD beschränken sich aber weitgehend auf eine militärische Antwort. Trotz der Milliardenausgaben wurde dabei nie eine strategische Erfolgsabschätzung vorgelegt. Tatsächlich war ein Sieg der Ukraine von Beginn an unrealistisch, selbst bei noch höherem Engagement. Dieses einzufordern verkennt nicht nur die Kapazitätsgrenzen von Rüstungsindustrie, ukrainischer Armee und Geberländern, sondern insbesondere das Reaktionspotenzial und die Ressourcen der Putin-Diktatur. Unklar bleibt das eigentliche Ziel der Ukraine-Aufrüstung. Oder wissen es die Akteure selbst nicht? Mit »Die Ukraine muss den Krieg gewinnen«, setzte sich Grünen Außenministerin Baerbock in Abgrenzung zu Kanzler Scholz, »darf den Krieg nicht verlieren« in Szene. Aber was heißt das? Eine Rückkehr zu den Grenzen von vor 2022? Die vollständige Befreiung der Ostukraine? Oder der Krim? Den Sturz Putins? Keines der Ziele war je realistisch, ohne direktes Eingreifen von Deutschland und NATO. Warum schweigen Baerbock, Habeck und Hofreiter zu dieser sich angesichts ihrer beneidenswert selbstgewiss vorgetragenen Analyse eigentlich logisch ergebenden Konsequenz? Die einseitige Militarisierung scheitert seit 4 Jahren und verlängert Sterben und Zerstörung, um am Ende ukrainische Gebietsverluste doch nicht zu verhindern. Eine gleichermaßen energische diplomatische Strategie fehlt. Außenminister wie Genscher hätten vermutlich rastlos in der Welt nach Auswegen aus den Kriegshandlungen gesucht. Diplomatische Vorstöße wurden jedoch zweifelhaften Akteuren wie Saudi-Arabien, der Türkei und Donald Trump überlassen. Der bloße Verweis, Putin wolle ja nicht, greift viel zu kurz. Politiker mit Putin-Verbindung wie Schröder und Orban hätten als nützliche Idioten eingesetzt, statt diskreditiert werden sollen. Genauso fatal ist die Ausgrenzung der russischen Zivilgesellschaft. Die kulturelle und wissenschaftliche Elite Russlands wird boykottiert. Dabei liegt die einzige reale Chance auf Wandel in Russland in der russischen Opposition. Statt der Avantgarde ein freies Land zu zeigen, wird Putins Narrativ vom Hass des Westens auf alles Russische bedient. Die Gefahren einer einseitigen militärischen Außenpolitik werden von den Grünen so wenig diskutiert wie von CDU, CSU und Regierungs-SPD. Nicht die gescheiterte Chamberlainsche Appeasement-Politik prägt die Geschichte, sondern die Katastrophen, zu denen ungebremste Aufrüstung und waffenstrotzende Nationen führten. Der Erste Weltkrieg ist Mahnung. Auch die innergesellschaftlichen Konsequenzen werden kaum diskutiert, und dies wäre zuallererst eine Grünen-Aufgabe. Schulunterricht zum Kriegsfall, Musterung aller jungen Männer, aktueller Parteitagsbeschluss der Grünen und Vorbereitung der Krankenhäuser auf den Krisen- und Kriegsfall. Als ob Krieg nicht menschengemacht wäre, sondern so schicksalhaft wie Pandemien oder Erdbeben. Stück für Stück wird Krieg in den Bereich des Denkbaren verschoben. Die Gefahr, die von Worten ausgehen kann, scheint genauso vergessen wie die Eigendynamik, die eine Kriegslogik entfaltet. 75 Jahre deutscher Politik der militärischen Zurückhaltung unter der Maxime: Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg, die mit einer langen Friedenszeit einherging, wurden von Grünen, Union und Pistorius SPD über Nacht mit der Zeitenwende über Bord geworfen. Dieser 180-Grad-Kurswechsel hätte breite Debatten und gesellschaftlichen Konsens erfordert, und gerade die Grünen wären hier gefordert gewesen. Stattdessen zeigt sich bei ihnen ein trauriger, anti-intellektueller und letztlich autoritärer Mangel an Debattenkultur, obwohl für sie einmal der diskursive gesellschaftliche Aushandlungsprozess identitätsstiftend war. Ein kritisches Bewusstsein für die Rolle der Rüstungslobby fehlt. Forderungen nach Transparenz sucht man vergeblich. Die simple ökonomische Logik, dass ein nach oben offener Militäretat die Rüstungspreise entgrenzt, wird nicht verstanden. Auch die Fixierung auf einen prozentualen BIP-Anteil der Militärausgaben ist abwegig. 5% lassen sich auch durch höhere Waffenpreise und Offizierskorpsbesoldung erreichen. Richtig wäre, ein vorab definiertes Zielbild möglichst kostensparend anzustreben. Warum konnte die Bundeswehr mit bis 2022 bereits 50 Milliarden Euro pro Jahr keine Sicherheit gewährleisten? Verfilzung mit der Rüstungsindustrie, Bürokratie und Ineffizienz prägen sie, und lediglich mehr Geld hineinzuschütten, verfestigt die maroden Strukturen. Warum fordern die Grünen nicht die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit durch mehr Effizienz und eine grundlegende Strukturreform der Bundeswehr? Zuletzt, die Grünen sind mit Babyboomern und der Friedensbewegung in den 1980er Jahren groß geworden. Wie sie diese pazifistischen Wurzeln nun verleugnen, ist genauso bemerkenswert wie das Fehlen der Frage, ob bei den vergangenen Wahlen nicht gerade die Kreuze dieser stimmstarken Generation fehlten. Bei den letzten Wahlen legten Linke, AfD und BSW zu, also jene Parteien, die das Primat des Militärischen in Frage stellen. Leider teilweise unter Verharmlosung der russischen Aggression. Die Grünen haben ihre Chance verpasst, gleichermaßen klar den Aggressor und die Gefahren einer immer weiter eskalierenden Aufrüstung zu benennen. Die anstehenden Landtagswahlen werden für die Grünen bitter, und das tut mir trotz allem immer noch weh. Tom Pschorr ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, arbeitete als Chefarzt in Berlin und leitete in der letzten Legislaturperiode die Regierungskommission Krankenhäuser.
Dies war der Abschiedsbrief von Tom Pschorr in der Tageszeitung Die Taz vom 27. Januar. Gewerkschaften in der Zeitenwende. Dazu nun der Input von Ulrike Eifler beim bundesweiten Friedensratschlag im vergangenen November in Kassel.
Nun kommen wir zum letzten Vortrag auf dem Anfangsplenum. Ich freue mich, euch Ulrike Eifler ankündigen zu dürfen. Sie ist im Parteivorstand der Linken und Bundessprecherin der BAG Betrieb und Gewerkschaften in der Linken, und sie wird uns in die gewerkschaftlichen Debatten um das Thema Frieden einweihen. Die BAG schreibt in ihrem Selbstverständnis, ich zitiere, die Arbeit unserer Parlamentsfraktionen ist ohne eine starke außerparlamentarische Bewegung nur halb so wirksam. Aber auch Bewegungen können bei der Durchsetzung ihrer Ziele auf eine Klassenverankerung nicht verzichten. Zitat Ende. Ulrike macht sich stark in außerparlamentarischen Bewegungen, Sie ist unter anderem Mitglied der Initiative Nie wieder Krieg, die Waffen nieder. Sie bezieht Stellung, auch in Fragen von Palästina-Solidarität und in Fragen von Aufrüstung und was das für die soziale Lage im Land bedeutet. Im letzten Jahr hat sie ein Buch herausgegeben mit dem Titel Den Frieden gewinnen, nicht den Krieg, zur Rolle der Gewerkschaften in der Friedensbewegung. Und dazu wird sie jetzt auch sprechen. Willkommen, Ulrike.
Gewerkschaften in der Zeitenwende ist der Titel meines Inputs und ich habe diesen Titel ganz bewusst gewählt, weil ich der Meinung bin, dass der Aufbau einer in den Gewerkschaften verankerten Friedensbewegung die zentrale Herausforderung ist, vor der wir als Friedensbewegung aktuell stehen. Und dafür gibt es meiner Meinung nach drei Gründe. Zum einen, weil die Friedensbewegung dann an gesellschaftlicher Breite und an Stärke gewinnt, wenn es uns gelingt, soziale und Friedensfragen miteinander zu verbinden. Die beiden Generalstreiks gegen den Genozid, die vor einigen Wochen in Italien stattgefunden haben, die kamen auch deshalb zustande, weil insbesondere die Hafenarbeiter, die sich durch die Verladung von Rüstungsgütern nicht mehr zum Komplizen des Völkermords machen lassen wollten, aber eben auch deshalb, weil das Arbeiten an Containern gefüllt mit Munition und Sprengstoff gefährlich ist und explizit Fragen der Arbeitssicherheit aufgeworfen hat. Elementare Friedensfragen und soziale Fragen zusammenzuführen, das ist die zentrale Aufgabe. Und ich finde, das Beispiel zeigt, Durchsetzungsstärke gewinnt die Friedensbewegung, wenn sie die Menschen in den Betrieben für ihr Anliegen gewinnt. Der zweite Punkt, die Kriegsvorbereitung der Bundesregierung ist mit massiven Angriffen auf die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften verbunden. Diesmal geht es an die Grundfeste des Sozialstaates, diesmal geht es an die Grundfeste von gewerkschaftlichen Errungenschaften. Was im Gespräch ist, wisst ihr alle, die Streichung von Feiertagen, Angriff auf die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, die Abschaffung des 8-Stunden-Tages und damit die Rückkehr zur 70-Stunden-Woche, die Rente mit 70, mit 72, mit 73, die Vorleistung bei Arztbesuchen für gesetzlich Versicherte und so weiter und so fort. Merz und Klingbeil holen sich das Geld für ihre Kriege bei uns und das muss verhindert werden. Sie sprechen ganz bewusst vom Epochenbruch in der Sozialpolitik. Sie sprechen ganz bewusst von der Verrechtlichung ganzer Lebensbereiche, die endlich beendet werden müsse. Diese Angriffe stehen mit der Kriegsvorbereitung der Bundesregierung in Verbindung und deshalb müssen die Bewegung für den Frieden und die Bewegung gegen den Sozialabbau zusammengeführt werden, weil sie zusammengehören. Und mein dritter Punkt, die Bundesregierung versucht, die Gewerkschaften in ihren Kurs aus Aufrüstung und Sozialabbau einzubinden, um den notwendigen Klassenprotest gegen diese Politik zu unterminieren oder stillzustellen. Dahinter steckt die Überlegung, dass eine Regierung, der es gelingt, ihre wahren Kriegsabsichten zu verschleiern und den Zusammenhang von Sozialabbau und Aufrüstung aus dem öffentlichen Bewusstsein zu tilgen, dass eine solche Politik den Legitimationsdruck erzeugt, der notwendig ist, um Kriege führen zu können. Und deshalb ist es an uns, alternative Orientierungsangebote zu machen und Räume für kritisches Denken, Räume für die kritische Debatte zu öffnen und diese Debatte zu organisieren. Tun wir das mit der unversöhnlichen Ungeduld gegenüber diesen Verhältnissen, aber auch mit der größtmöglichen Geduld gegenüber unseren Kolleginnen und Kollegen. Es ist aus meiner Sicht wichtig anzuerkennen, dass die Gewerkschaften derzeit unter großem Druck stehen und zuallererst unsere Unterstützung und erst im zweiten Schritt unsere solidarische Kritik brauchen. Die Strategie der Bundesregierung besteht darin, den Krieg vorzubereiten und die Gewerkschaften dabei nicht gegen sich aufzubringen. Und dabei bietet sie vermeintliche Lösungen, die für die bestehenden Probleme, die im Kern nicht einmal mehr Scheinlösungen sind, sondern diese Probleme und die dahinterstehende Krise sogar noch vertiefen. Aus der Rezession herauszuklettern, indem man die Rüstungsindustrie expandiert, erhöht die Kriegsgefahr und setzt die Gewerkschaften weiter unter Druck. Die Zeit des Rüstungskeynesianismus unter Hitler in den frühen 30er Jahren waren bei weitem keine arbeiterparadiesischen Zustände. An der Tagesordnung waren 70 bis 80 Stunden in der Woche. Es gab kein Recht auf Streik, es gab kein Recht auf Mitbestimmung, es gab kein Recht, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Im Gegenteil, unsere Kolleginnen und Kollegen, die Gewerkschafter von damals, saßen in den Zuchthäusern und Konzentrationslagern. Und wenn wir heute dem EVP-Chef Manfred Weber im Europäischen Parlament zuhören, der sagt, dass wir auf Kriegswirtschaft umstellen müssen in Europa, notfalls mit Mehrheiten von rechts. Und das im Kern bedeutet, dass der Staat darüber entscheidet, was ein Unternehmen produziert. Und der Staat auch darüber entscheidet, ob am Wochenende die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben Überstunden machen sollen oder nicht, dann wird deutlich, auf welchen Weg und auf welchem Pfad uns diese Politik der Kriegsvorbereitung und des Umstellens auf Kriegswirtschaft am Ende führt. Und diese Fragen müssen wir in unseren Gewerkschaften miteinander besprechen, müssen wir offen miteinander diskutieren. Und eine ähnliche Nebelkerze mit dem Ziel, die Gewerkschaften zu integrieren, ist natürlich das Sondervermögen Infrastruktur. Es ist völlig klar, dass die schuldenfinanzierte Aufrüstung dem Versuch dient, den frontalen Angriff auf die arbeitende Mehrheit zu vermeiden. Und damit meine ich nicht den Angriff zu vermeiden, sondern ich meine den frontalen Angriff zu vermeiden und den Protest der Gewerkschaften dadurch aus dem Weg zu gehen. Wenn die schuldenfinanzierte Aufrüstung dann auch noch als Infrastrukturpaket getarnt wird und in einer Größenordnung daherkommt, die die Gewerkschaften seit einigen Jahren fordern, nämlich 600 Milliarden Euro über den Zeitraum von 10 Jahren zusätzlich in den Aufbau von Infrastruktur zu stecken, dann muss man deutlich sagen, dann ist es Aufgabe der Friedensbewegung, auch hier alternative Orientierungsangebote zu machen und die kritische Debatte mit den Gewerkschaften und in den Gewerkschaften zu organisieren. Kein einziger Euro wird in den Aufbau der sozialen Infrastruktur fließen, kein einziger Euro wird zur Reparatur undichter Schuldächer oder kaputter, unbenutzbarer Schultoiletten benutzt werden. Die Zeitenwende bedeutet die Unterordnung aller gesellschaftlichen Bereiche unter die Kriegsvorbereitung. Und das gilt natürlich dann auch für die Investitionspolitik. Unterirdische Lazarette, tragfähige Brücken, breitere Straßen, Spurweitenanpassungen in Osteuropa, Bunkerbau und möglicherweise die Anschaffung von Handgranatenattrappen für den Sportunterricht. Das wird der Beitrag sein, den dieses Infrastrukturpaket bietet. Aber natürlich, liebe Freundinnen und Freunde, ist die Verankerung der Friedensbewegung in den Gewerkschaften leichter gesagt als getan. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass Kriege und Kriegsvorbereitungen die Arbeiter- und die Gewerkschaftsbewegung immer in Krisen gestürzt haben und in Widerspruchskonstellationen gedrängt haben. Denken wir beispielsweise an die Zustimmung der SPD zu den Kriegskrediten oder denken wir an die Burgfriedenpolitik der Gewerkschaften im Ersten Weltkrieg. Aber denken wir auch daran, dass es streikende Arbeiter waren, die den Ersten Weltkrieg beendeten, die 750.000 Frauen in den Berliner Munitionsfabriken, die Arbeit niedergelegt haben, weil sie ihre Kinder nicht mehr satt bekamen und weil sie nicht länger hinnehmen wollten, dass ihre Männer in den Schützengräben starben. Oder denken wir an die Kieler Matrosen, die den Befehl verweigerten und die Gewehre umdrehten, weil sie sich nicht in die letzte Schlacht mit der völlig überlegenen britischen Flotte hineintreiben lassen wollten. Die Tatsache, dass die großen Klassenorganisationen der Arbeiter- und der Gewerkschaftsbewegung erst zerschlagen wurden, ehe der Zweite Weltkrieg begonnen wurde, hat auch etwas mit dieser Erfahrung zu tun. Und es zeigt das Potenzial und die Kraft, die in unserer Klasse steht, Kriege zu verhindern und Kriege zu beenden. Und wenn wir über Widerspruchskonstellationen sprechen, dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, vor welchen Widerspruchskonstellationen stehen denn die Gewerkschaften heute? Ich meine, sie bestehen vor allem darin, dass insbesondere die Industriegewerkschaften aufgrund der Deindustrialisierung unter einem großen Druck stehen. Allein 2024 sind 100.000 Arbeitsplätze in der Industrie weggefallen und an jedem Industriearbeitsplatz hängen mindestens 3 bis 4 weitere Arbeitsplätze, denn da, wo es Industriearbeit gibt, wo Menschen tagtäglich jeden Morgen zur Schicht gehen, da entstehen auch Kindergärten, da entstehen Grundschulen, da entstehen Krankenhäuser, Supermärkte und Sparkassen und damit Arbeitsplätze auch in anderen Bereichen. Wir sollten also den Druck, unter dem die Gewerkschaften in der aktuellen gesellschaftlichen Krisensituation stehen, nicht unterschätzen, denn er ist gewaltig. Und wir sollten verstehen, dass die Durchsetzungsstärke der Industriebelegschaften ganz wesentlich zur Ausgestaltung des Sozialstaates in der Nachkriegsgeschichte beigetragen hat. Denken wir beispielsweise an die Werftarbeiter, die 1956 in einem 16-wöchigen Streik die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall durchgesetzt haben. Denken wir an die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie und auch an die Beschäftigten der Druckindustrie, die 1984 die Tür zur 35-Stunden-Woche aufgestoßen haben, oder denken wir an die Kollegen bei Daimler und der Türkan, die 1997 mit 4 Tagen Streik das Sparpaket von Kohl und Weigel verhindert haben. Mit dem Rückblick auf die Sozialstaatsgeschichte müssen wir zur Kenntnis nehmen, Deindustrialisierung und der Verlust von Arbeitsplätzen in der Industrie bedeutet zugleich ein Verlust von Kampfkraft für die Gewerkschaften in der Tarifpolitik, in der Sozialpolitik, aber eben auch in der Friedensfrage. Und möchte daran erinnern, dass die Friedensbewegung in den 80er Jahren auch deshalb stark war, weil die Gewerkschaften ein Teil von ihr waren und weil die Gewerkschaften eine starke gesellschaftliche Kraft waren. Die Gewerkschaften stehen also heute vor der Herausforderung, die Durchsetzungsstärke in den Betrieben zu bewahren oder da neu aufzubauen, wo sie verloren gegangen ist. Und unter diesem Druck setzen sie ihre inhaltlichen Prioritäten und räumen häufig der Arbeitsplatzfrage zugunsten der Friedensfrage den Vorrang ein. Die Gewerkschaften stehen aber vor der strategischen Herausforderung, dass sie sich trotz ihrer erodierenden Machtressourcen, ihrer prinzipiellen Stärke wieder bewusst werden müssen. Millionen sind stärker als Millionäre, wie Willy Bleicher einmal gesagt hat. Und dabei brauchen sie auch unsere Unterstützung, die Unterstützung der Friedensbewegung. Denn gewerkschaftliche Machtressourcen werden natürlich nicht nur durch Tarifflucht, durch Union-Busting, durch Deindustrialisierung oder durch leere Kassen angegriffen, sondern auch durch die Sozialkürzungen der Bundesregierung. Und diese Sozialkürzungen sind nicht nur das Ergebnis eines Bundeskanzlers Friedrich Merz, der mal BlackRock-Manager war, sondern sie sind auch das Ergebnis der Kriegsvorbereitungen. Wer jährliche Rüstungsausgaben tätigen will, die sich in der Größenordnung der Hälfte des Bundeshaushaltes bewegen, der muss sich das Geld bei Bürgergeldempfängern oder bei Rentnern holen oder durch den radikalen Abbau und die Ruinierung unseres Sozialstaates. Klar ist, eine Bundesregierung, die sagt, wir hätten alle über unsere Verhältnisse gelebt und müssen jetzt alle gemeinsam miteinander den Gürtel enger schnallen, greift die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften an. Die Abschaffung des 8-Stunden-Tages, die Rückkehr zur 70-Stunden-Woche, das unterminiert den gewerkschaftlichen Kampf für Arbeitszeitverkürzungen. Das Tariftreuegesetz, das sämtliche Ausgaben zur Deckung der Bedarfe der Bundeswehr ausnimmt von der Tariftreue, unterminiert den gewerkschaftlichen Kampf um die Stärkung der Tarifbindung. Und auch die Sanktionierung von Bürgergeldempfängern führt nicht zu mehr Mut und zu mehr Offensivität in den Betrieben, sondern diszipliniert zuallererst die Belegschaften, wenn die Alternative zu einem schlecht bezahlten Job Sanktionen, Druck und Leistungsverzicht sind, dann wächst die Bereitschaft, eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen hinzunehmen. Aus diesen drei Gründen sage ich, es ist die zentrale Aufgabe der Friedensbewegung, ganz grundsätzlich aber auch in und mit den Gewerkschaften in einen gemeinsamen Dialog zu treten und deutlich zu machen, es gibt keine rechtere und es gibt keine gefährlichere Politik als die Vorbereitung eines Krieges. Wer die Interessen der arbeitenden Mehrheit schützen will und wer die voranschreitende Rechtsentwicklung stoppen will, der muss sich klar und deutlich gegen diesen Krieg aussprechen und der muss sich klar und deutlich für eine Kehrtwende in der deutschen Außenpolitik aussprechen. Krieg und Klassenkampf hängen miteinander zusammen. Über den Krieg zu sprechen, heißt, über Klasseninteressen zu sprechen. Wer nicht über den Krieg spricht, der spricht auch nicht auf die Angriffe auf unsere Klasse. Und deshalb ist der Dialog der Friedensbewegung mit den Gewerkschaften aus meiner Sicht so wichtig. Der Kampf um die Köpfe der Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben ist dabei zentral. Das hat die extreme Rechte sehr gut verstanden. Björn Höcke hat auf einem der letzten Parteitage der AfD gesagt, wir werden nicht durchbrechen, wenn wir nicht die Mehrheit in den Betrieben haben. Das hat auch die Bundesregierung verstanden, deswegen bemüht sie sich ja nach Kräften darum, die Gewerkschaften einzubinden. Und ich denke, wir müssen es auch verstehen und müssen diese Einbindungsstrategie entschleiern und zurückdrängen. Aus meiner Sicht gibt es dafür aktuell 2 Anknüpfungspunkte. Der erste ist das Thema Wehrpflicht. Die Beratungsstellen für die Kriegsdienstverweigerung laufen über und die Wehrpflicht und die Verweigerung des Kriegsdienstes wird auch in den Gewerkschaften, in der Gewerkschaftsjugend mehr und mehr diskutiert. Boris Pistorius erweckt zuweilen den Eindruck, bei der Wehrpflichtdebatte handelt es sich um eine Fachkräftedebatte. Dem ist nicht so und immer mehr Menschen haben das verstanden und die Bundesregierung erweckt zuweilen den Eindruck, mit ihren Werbekampagnen für die Bundeswehr. Der Kriegsdienst sei ein lebenslanges Abenteuercamp. Dem ist auch nicht so. Immer mehr junge Menschen, immer mehr Eltern, immer mehr Großeltern haben verstanden, dass es im Kern bei der Wehrpflichtdebatte darum geht, uns in einen gefährlichen und sinnlosen Krieg zu schicken. Und weil auf den Grabsteinen der im Ersten und Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten nicht die Namen von Rüstungsfabrikanten und Kriegsministern und superschlauen Militärhistorikern stehen, sondern die Namen von Straßenbahnfahrern, von Industrieschlossern und von Elektrikern, gehört dieses Thema in die gewerkschaftliche Debatte, gehört dieses Thema in die Gewerkschaftshäuser. Und ich darf verraten, dass die IG Metall Würzburg im Rahmen ihrer arbeits- und sozialrechtlichen Beratung für Gewerkschaftsmitglieder künftig auch die Beratung zur Kriegsdienstverweigerung anbieten wird, weil wir finden, dieses Thema ist unsere Debatte und gehört in unsere Gewerkschaftshäuser. Aber ebenso wie die Wehrpflicht gibt es noch einen zweiten Anknüpfungspunkt für uns als Friedensbewegung, um die Debatte in den Gewerkschaften stärker miteinander zu führen. Und das ist der angekündigte Sozialkahlschlag. Warum? Weil wir dadurch die Möglichkeit haben, aus der aktuellen strategischen Schwäche in eine Position der Stärke zu kommen, die Gewerkschaften genauso wie die Friedensbewegung. Dazu müssen wir aber die Verbindung zwischen Sozialabbau und Aufrüstung herstellen und müssen mit den Kolleginnen und Kollegen über diese Verbindung diskutieren. Um diese Verbindung herzustellen, reicht es häufig schon aus, den Führungseliten in diesem Land aufs Maul zu schauen und sie zu zitieren. IFO-Chef Clemens Füst beispielsweise, der gesagt hat, Kanonen und Butter, das ist Schlaraffenland. Natürlich wird Aufrüstung, Sozialabbau nach sich ziehen. Oder Boris Pistorius, der in der letzten Tarifrunde des öffentlichen Dienstes geäußert hat, ein guter Abschluss im öffentlichen Dienst verringert den Spielraum für die Ausstattung der Bundeswehr. 11,5 Milliarden Euro will die Bundesregierung im nächsten Jahr für den Krieg in der Ukraine zur Verfügung stellen, während man die Streichung von Feiertagen, die Rente mit 73 oder Leistungskürzungen für Bürgergeldempfänger hier mit uns diskutiert. Die Themen gehören zusammen und es ist an uns, die künstlich auseinandergehaltene Diskussion wieder zusammenzuführen. Was mich optimistisch stimmt bei allem Kopfzerbrechen, was ich wahrscheinlich nicht alleine habe, aber was mich optimistisch stimmt, ist, dass die Diskussion in unseren Gewerkschaften zum Thema Krieg und Frieden in Bewegung gekommen ist und doch mehr geschieht, als wir uns in unserer politischen Ungeduld manchmal denken und was wir vermuten. Nur ein paar Spiegelstriche ohne den Anspruch auf Vollständigkeit. Die GEW Bayern hat eine Popularklage gegen das Bundeswehrförderungsgesetz auf den Weg gebracht. Der Verdi-Landesbezirk Bayern und die GEW, der GEW-Landesbezirk Bayern, haben die Initiative Soziales Rauf, Rüstung runter ins Leben gerufen und im letzten Jahr eine erste Demonstration gegen Aufrüstung und Sozialabbau auf die Beine gestellt in München. Die IG Metall Hanau, Fulda, Verdi, Stuttgart und die IG Metall Salzgitter haben große gewerkschaftliche Friedenskonferenzen organisiert in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Die Gewerkschaftsjugend hat sich gegen die Wehrpflicht ausgesprochen und mit ihr die GEW Berlin, die GEW Hamburg und der DGB Köln. Nein zur Aufrüstung und Sondervermögen fordern die GEW Berlin, fordert der DGB Köln, fordert die DGB Frauenkonferenz des DGB Baden-Württemberg, fordert die DGB Jugend Hessen-Thüringen, die GEW Hamburg, die GEW Bayern und die Jugendvertrauensleute hier am Volkswagenwerk in Kassel. Die junge Bau Hamburg und die EVG-Jugend Baden-Württemberg fordern Ausbildung statt Aufrüstung. Der Verdi-Landesbezirk Baden-Württemberg hat zur Friedenskonferenz am 3. Oktober in Stuttgart aufgerufen und die Landesbezirksvorsitzende hat dort auch gesprochen. Die Betriebsräte-Vollkonferenz der H&M-Betriebsräte hat vor einigen Monaten ein kraftvolles Statement gegen den Krieg abgegeben, ebenso wie die drei mutigen Straßenbahnfahrer in München, die sich nach wie vor weigern, die Menschen in tarnfleckfarbenen Straßenbahnen durch die Stadt zu jonglieren. Die Delegierten der IG Metall Heilbronn, Neckarsulm haben einen Beschluss gefasst, in dem sie den Vorstand der IG Metall auffordern, sich wahrnehmbar intern und öffentlich zur Friedensfrage zu positionieren und entsprechende Friedensinitiativen zu unterstützen. Und Schluss mit dem Krieg in Palästina, sagen die GEW Berlin, sagt die DGB-Jugend Hessen-Thüringen, sagt die GEW Hamburg, der GEW-Hauptvorstand und mit aller Vorsicht auch der DGB-Bundesvorstand. In einer Presseerklärung des Verdi-Bundesvorstandes wird das 5%-Ziel der NATO mit folgenden Worten kritisiert: Es ist in keiner Weise akzeptabel, dass sich die neue Bundesregierung gemeinsam mit der Mehrheit der NATO-Staaten der Forderung von Donald Trump unterwirft. Noch unverständlicher ist, dass die Bundesregierung auf Grundlage der aktuellen Einigung zum neuen Bundeshaushalt dieses Ziel sogar vorzeitig erreichen wird. Das ist eine Summe, die nicht aus dieser Welt ist. Und in der Satzung des DGBs heißt es, und damit die Grundlage zur Rechtfertigung all dieser wichtigen Beschlüsse und Initiativen in den letzten 2 bis 3 Jahren, dort heißt es, der Bund und die in ihm vereinten Gewerkschaften treten für eine allgemeine und weltweite kontrollierte Abrüstung für die Verwirklichung und Erhaltung des Friedens und der Freiheit im Geiste der Völkerverständigung ein. Eine letzte Bemerkung, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit all diesen Beschlüssen können wir arbeiten und all diese Beschlüsse zeigen, es bewegt sich etwas in unseren Gewerkschaften. Die Debatte über Krieg und Frieden hat Fahrt aufgenommen. Der Gegenwind der Kriegstreiber bläst uns nach wie vor um die Ohren, aber unsere Aufgabe ist es nicht, den jammernden Rufer in der Wüste zu spielen, sondern unsere Aufgabe ist es, die Segel richtig zu setzen, um mit dem Rückenwind unserer Geschichte die Vorbereitung des nächsten großen Krieges zu verhindern.
Dies war ein Input von Ulrike Eifler beim bundesweiten Friedensratschlag am 8. November in Kassel. Und nun ein Interview mit Shir Hever, Geschäftsführer des Bündnisses für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern, zum eben geschlossenen deutsch-israelischen Cyberpakt.
Deutschland macht sich damit gemein mit israelischen Verbrechen. Ein Interview von Maike Gosch mit Shir Hever. Mit einem neuen Cyber- und Sicherheitspakt vertieft die Bundesregierung ihre Zusammenarbeit mit Israel in sensiblen Bereichen wie Cyberabwehr, Polizei und Geheimdiensten. Das Abkommen wurde am 11. Januar 2026 vom deutschen Innenminister Dobrindt mit Israels Premierminister Netanyahu abgeschlossen. Im Interview sprechen wir mit dem israelischen Politökonomen und Friedensforscher Shir Hever über die politische, rechtliche und gesellschaftliche Bedeutung dieser verstärkten Kooperation. Shir Hever arbeitet unter anderem zur politischen Ökonomie der israelischen Besatzung, zu Rüstungs- und Sicherheitskooperationen sowie zu den Auswirkungen von Militär- und Überwachungstechnologien auf demokratische Gesellschaften. Er lebt in Deutschland und ist regelmäßiger kritischer Analytiker der deutsch-israelischen Sicherheitsbeziehungen. Laut Presseberichten hat Bundesinnenminister Alexander Dobrindt und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am 11. Januar 2026 in Jerusalem ein weitreichendes Abkommen zur Sicherheitszusammenarbeit unterzeichnet. Der sogenannte Cyber- und Sicherheitspakt sieht eine engere Zusammenarbeit in mehreren Bereichen vor. Darunter die gemeinsame Drohnenabwehr, die Bekämpfung von Cyberangriffen, den Einsatz künstlicher Intelligenz gegen Desinformation sowie den Zivil- und Bevölkerungsschutz. Dobrindt äußerte sich dazu folgendermaßen: Israel ist unser wichtigster Partner im Bereich Cybersicherheit und wird mit diesem Abkommen unser Premium-Partner. Was ist Ihre Einschätzung hierzu, auch aus völkerrechtlicher Sicht?
Solche Abkommen hat es bereits viele gegeben und dies ist keineswegs das erste seiner Art. In der Regel stellen Regierungen diese Vereinbarungen weit größer dar, als sie inhaltlich tatsächlich sind. Man möchte öffentlich verkünden, wir haben ein neues, wichtiges Abkommen geschlossen. Für Israel ist das besonders wichtig, weil es damit signalisieren kann, wir sind noch kein Paria-Staat, es gibt noch Staaten in der Welt, die bereit sind, mit uns zu sprechen, wie Deutschland. Nur Deutschland eigentlich. Entsprechend wird das Abkommen als etwas Großes inszeniert, aber ich glaube, inhaltlich ist es nicht besonders neu und auch nicht besonders innovativ. Seine eigentliche Bedeutung erhält es erst durch den politischen Kontext, in dem es geschlossen wurde. Vor allem hat sich die Kriegsführung verändert. Cyberaspekte von Sicherheit spielen heute eine zentrale Rolle in Kriegen für die Sicherheit von Staaten und für ihre Souveränität. Israel nutzt Cyberinstrumente, um Menschen im Iran, im Libanon und in Palästina zu töten. Es geht dabei um konkrete Lebensgefahr. Vor diesem Hintergrund ist es ein Anachronismus, dass auf deutscher Seite ein Innenminister, Alexander Dobrindt, dieses Abkommen unterzeichnet hat, denn tatsächlich geht es hier um Verteidigung und um Waffen, nicht um klassische Polizeiarbeit. Das ist ein grundlegender Punkt, den man klar benennen muss. Bezogen auf Ihre konkrete Frage? Dieses Abkommen ist illegal. Was Deutschland hier tut, verstößt gegen das Völkerrecht. Am 19. Juli 2024 hat der Internationale Gerichtshof in einem Gutachten festgestellt, dass die israelische Besatzung insgesamt illegal ist, nicht nur in Bezug auf Gaza, sondern grundsätzlich. Daraus folgt, dass es Drittstaaten und Unternehmen verboten ist, mit israelischen Firmen oder staatlichen Institutionen zu kooperieren, wenn diese Zusammenarbeit die Besatzung betrifft. Jeder Cyber- oder Sicherheitstechnologieeinsatz, den Israel im Westjordanland, in Gaza oder auf den Golanhöhen nutzt, fällt darunter. Deutschland darf sich daran nicht beteiligen. In diesem Sinne ist das Abkommen eindeutig völkerrechtswidrig. Zweitens. Minister Dobrindt musste nach Jerusalem reisen, um dieses Abkommen zu unterzeichnen. Warum ist Netanyahu nicht zu ihm nach Deutschland gereist? Der Grund ist klar. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vor. Dieser Haftbefehl ist auch in Deutschland gültig, also auf deutschem Staatsgebiet vollstreckbar. Das bedeutet, was Dobrindt hier tut, ist Komplizenschaft. Er ermöglicht, dass Netanyahu nicht verhaftet wird, obwohl es, auf deutschem Staatsgebiet, seine Pflicht als Innenminister wäre, genau das zu tun. Statt Netanyahu festzunehmen, reist er nach Jerusalem, um ihn dort zu treffen. Aus juristischer Perspektive ist das äußerst problematisch. Deutschland macht sich damit gemein mit israelischen Verbrechen. Dobrindt hat also in jedem Fall einem klaren Kriegsverbrecherangeklagten die Hand gereicht. Aber innerhalb Israels kann Netanyahu nun sagen, seht her, ich kann weiterhin internationale Abkommen schließen, obwohl ich unter massiven Vorwürfen stehe und obwohl der Internationale Strafgerichtshof gegen mich vorgeht. Insofern ist dieses Abkommen politisch sehr nützlich für Netanyahu. Aus deutscher Perspektive fällt es mir schwer zu verstehen, warum Dobrindt sich auf ein solches Abkommen eingelassen hat. Ich glaube, Israel hat hier gezielt einen Hype, also Propaganda, genutzt, um sich als weltweiten Experten für Cybertechnologie darzustellen. Dabei muss man sich sehr konkret fragen, worin besteht diese angebliche Expertise eigentlich? Es geht um Spionagesoftware, um Programme wie Pegasus. Das sind Technologien, die faktisch Waffen darstellen. Pegasus und ähnliche Programme verschiedener israelischer Firmen sind Technologien, die sich kaum auf demokratische Weise einsetzen lassen.
Können Sie das erläutern?
Die USA haben diese Technologie. China und Russland haben diese Technologie. Aber Israel ist der einzige Staat, der bereit ist, solche Technologie zu verkaufen. Pegasus wurde sogar an Deutschland verkauft, an das Bundeskriminalamt BKA. Es gibt einen Bericht darüber von der PEGA-Kommission. Diese wurde vom EU-Parlament eingesetzt, um zu untersuchen, ob und wie diese Technologie Menschen- und Bürgerrechte in Europa gefährdet. Und die PEGA-Kommission hat entschieden, dass das BKA diese Technologie nicht hätte kaufen dürfen, weil es sich um Spionagesoftware handelt, die extrem tief in die Rechte der Bürger eingreift und das Recht auf Datenschutz verletzt. Da es keine Achtung vor dem Datenschutz gibt, ist es so. Wenn ein Richter sagt, die Polizei hat das Recht, eine bestimmte Person in einem bestimmten Zeitraum zu überwachen, dann gilt das nur in diesem Rahmen. Wenn man jedoch diese Programme nutzt, bekommt man alle Informationen, auch von anderen Menschen und auch über einen viel größeren Zeitraum, und das ist rechtswidrig. Am Ende wurde trotzdem ein Abkommen geschlossen, bei dem die NSO Group eine technische Kontrolllösung entwickelt hat, um zu erreichen, dass ein Teil der Informationen, die über den richterlich genehmigten Rahmen hinaus gesammelt werden, für die deutsche Polizei nicht sichtbar ist. Das bedeutet, dass die Regulierung der deutschen Polizei durch private israelische Firmen erfolgt. Und das ist natürlich eine antidemokratische Entscheidung. Deshalb hat sich auch die PEGA-Untersuchungskommission des Europäischen Parlaments damit befasst und darüber berichtet. Das stellt eine große Gefahr für alle Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in Deutschland dar. Pegasus wurde sogar in Deutschland auf deutschem Boden verwendet. Das heißt, Deutschland macht dieses Geschäft mit dem falschen Partner. Man müsste viel mehr Mechanismen entwickeln, um sich gegen israelische Cybertechnologien zu schützen und nicht, um sich mit israelischen Cybertechnologien zu schützen. Und was wir Mitte September 2024 gesehen haben, also in genau der Zeit, nachdem der Internationale Gerichtshof festgestellt hatte, dass die Besatzung illegal ist und die Vereinten Nationen das in der Generalversammlung bestätigt haben und Konsequenzen gefordert haben, ist Folgendes. Israel hat im Libanon die Pager-Angriffe durchgeführt. Dabei wurden Sprengsätze in zivile elektronische Geräte eingebaut. Das verstößt gegen das humanitäre Völkerrecht, insbesondere gegen das Verbot, Waffen in zivilen Objekten zu verstecken. Und dann können wir sehen, dass die CDU so zynisch geworden ist, dass sie nicht sagen, solche Technologien sind illegal und gefährlich, wir müssen uns dagegen wehren und deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger vor solchen Technologien schützen. Stattdessen wirkt dieser Schritt so, als würde er sagen, wir wollen das auch haben. Also, wir sind begeistert, dass Israel das tun kann. Wie toll, dass Israel Attentate gegen Menschen durchführen kann. Das finde ich besorgniserregend und traurig.
Weiter heißt es in der Berichterstattung, dass das Abkommen die Einrichtung eines gemeinsamen deutsch-israelischen Zentrums für KI und Cyberinnovation vorsieht. Außerdem hat Alexander Dobrindt eine verstärkte Zusammenarbeit der Geheimdienste angekündigt. Dabei soll es um den israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad und den deutschen Bundesnachrichtendienst gehen. Dazu hätte ich gern Ihre Einschätzung, denn mehrere Punkte erscheinen mir hier problematisch. Zum einen geht es um den Grundrechtsschutz in Deutschland für deutsche Bürgerinnen und Bürger, gerade wenn man bedenkt, wie israelische Geheimdienste im Bereich Menschenrechte und Grundrechte agieren. Zum anderen stellt sich für mich die Frage der deutschen Souveränität. Machen wir uns nicht sehr abhängig von Israel, wenn wir uns militärisch, technisch und geheimdienstlich so stark vernetzen und die Systeme miteinander verflochten werden? Wir haben solche Verflechtungen ja bereits auch schon stark mit den USA und im Rahmen der NATO. Dadurch entsteht jedoch ein politischer sogenannter Lock-in. Wenn es demokratisch einmal zu einem Kurswechsel gegenüber Israel kommen sollte, ließe sich das doch nur sehr schwer wieder entflechten. Also, einerseits der Grundrechtsschutz, andererseits Souveränität und politischer Lock-in. Wie sehen Sie das?
Lock-in ist ein großes Problem, vor allem bei komplexen Waffensystemen. Die Tatsache, dass die deutsche Armee Radarsysteme oder Raketen aus Israel kauft, bedeutet, wenn die militärische Zusammenarbeit gestoppt wird, und das ist nur eine Frage der Zeit, das muss geschehen, denn deutsche Beamtinnen und Beamte machen sich meiner Meinung nach mitschuldig an Kriegsverbrechen, dann wird zum Beispiel die deutsche Luftwaffe am Ende ohne Radare dastehen. Schade, aber mir ist wichtiger, dass das internationale Völkerrecht beachtet wird. Also eigentlich nicht schade. Mir ist egal, wie viele Radare sie haben. Wichtig ist, dass Menschen nicht ermordet werden mit israelischer Technologie oder mit irgendeiner anderen Technologie. Die Zusammenarbeit von Deutschen mit israelischen Geheimdiensten ist an sich nichts Neues. Das gibt es schon seit langem. Zum geplanten Cyberzentrum. Es geht hier nicht um ein Geheimdienstbüro in irgendeinem Keller an einer unbekannten Adresse. Es geht um akademische Forschung und so macht die deutsche Regierung Universitäten in Deutschland möglicherweise zu Komplizen bei Verbrechen gegen das internationale Völkerrecht und ich vermute, genau das ist es, was Israel will. Israel will, dass an Universitäten, an denen es Professorinnen und Professoren für internationales Völkerrecht gibt, die wissen, dass das illegal ist und nicht sein darf, trotzdem mitgemacht wird. Es gibt Studierendengruppen, die sagen, wir wollen das nicht. Es gibt Proteste. Aber durch solche Kooperationsprojekte mit israelischen wissenschaftlichen Einrichtungen gibt es Jobs, es gibt Geld, es gibt Forschungsgelder. Und dann gibt es Professorinnen und Professoren und Studierende, deren Karriere oder Studium von dieser Zusammenarbeit abhängt. Sie wollen dann keine Proteste auf dem Campus. Sie wollen lieber nicht hören, was die Ergebnisse israelischer Forschung und Entwicklung in Gaza anrichten. Und das ist ein echtes Problem. Das ist nicht nur eine einfache Zusammenarbeit, das ist ein Angriff auf die Unabhängigkeit und auf die ethischen Richtlinien deutscher Universitäten. Zum Beispiel meine eigene Alma Mater, die Freie Universität Berlin, ich schäme mich sehr, das zu sagen, hat sehr viele Kooperationen mit israelischen archäologischen Projekten in den besetzten Gebieten, aber auch mit Projekten zu Waffenentwicklung, zu Geheimdienstthemen und Cyberthemen und sogar juristischer Forschung, bei der es, meiner Meinung nach, darum geht, Rechtfertigungen oder Argumentationslinien zu entwickeln, um israelische Kriegsverbrechen in Gaza zu relativieren oder die israelische Position vor dem Internationalen Gerichtshof zu stärken. Und auch an vielen anderen Universitäten in Deutschland gibt es Studierendengruppen oder Fakultäten, die an solchen Forschungen beteiligt sind, an der Universität Hamburg zum Beispiel. Ich lebe jetzt in Karlsruhe und das Karlsruher Institut für Technologie, KIT, eine sehr technische Universität, arbeitet sehr viel mit israelischer Rüstungsforschung zusammen. Hier geht es nicht nur um theoretische Fragen wie Jura oder Geheimdienstforschung, sondern um Forschung mit sehr praktischen Konsequenzen. Etwa die Entwicklung optischer Systeme für Raketen oder Fernsteuerungen für Bulldozer, die Häuser in Gaza zerstören. Diese Bulldozer werden ferngesteuert, sodass der Soldat die Menschen nicht sieht, die er vielleicht tötet, während der Bulldozer Wohnhäuser zerstört.
Noch ein letzter Punkt aus der Berichterstattung. Da stand, die Kooperation erstrecke sich auch auf Spezialeinheiten und Geheimdienste. Laut Medienberichten soll die deutsche Spezialeinheit GSG 9 künftig enger mit der israelischen Eliteeinheit Yamam trainieren. Yamam gehört zur israelischen Grenzpolizei, arbeitet mit dem Militär und Geheimdiensten zusammen. Was können Sie uns zu dieser Einheit sagen? Und was ist die Bedeutung einer solchen Zusammenarbeit?
Man muss hier einen Punkt klären. Was ist eigentlich mit der sogenannten israelischen Grenzpolizei gemeint? Wenn man Grenzpolizei hört, denkt man an Polizei, an Staatsgrenzen. Das ist hier nicht der Fall. Die sogenannte Grenzpolizei trägt nur diesen Namen. In Wirklichkeit handelt es sich um eine paramilitärische Einheit, bestehend aus jungen Menschen, die keine ordentliche Ausbildung wie Polizisten erhalten haben. Offiziell sind sie zwar dem Polizeiministerium unterstellt, aber sie sind mit automatischen Gewehren ausgestattet, mit gepanzerten Fahrzeugen. Das entspricht nicht dem, was man üblicherweise unter Polizei versteht. Normalerweise haben sie nichts mit israelischen Zivilistinnen und Zivilisten zu tun, obwohl sie offiziell als Polizei gelten. In Extremfällen jedoch, zum Beispiel wenn Palästinenserinnen und Palästinenser mit israelischer Staatsangehörigkeit protestieren und die Regierung diese Proteste sehr hart unterdrücken will, werden Einheiten wie Yamam oder andere Grenzpolizeieinheiten geschickt. Denn diese Einheiten kommen mit militärischer Gewalt. Sie sind viel brutaler als die zivile Polizei. Sie tragen andere Uniformen und man sieht sofort, sie sehen aus wie Soldaten. Yamam ist dafür bekannt, mit Motorrädern zu operieren, zum Beispiel bei Razzien in Beduinendörfern. Sie brechen in Häuser ein, verhaften Menschen oder werfen sie gewaltsam aus ihren Häusern und anschließend werden die Häuser zerstört.
Zusätzlich zu dieser geplanten Zusammenarbeit zwischen der GSG 9 und Yamam wurde Folgendes angekündigt. Ich zitiere den Spiegel. Deutschland werde zudem erstmals beim US-geführten Büro des Sicherheitskoordinators für Israel und die palästinensische Autonomiebehörde in Jerusalem mit in Führung gehen, erklärte Dobrindt weiter. Diese Funktion werde der bisherige Präsident der Spezialkräfte der Polizei in Deutschland, Olaf Lindner, übernehmen. Deutschland unterstützt schon seit vielen Jahren die Polizei in den palästinensischen Gebieten, um dort zur Stabilisierung der Lage beizutragen. Deutschland wolle Israels Sicherheit mit gewährleisten, sagte Dobrindt. Zitat Ende. Um mal in eine andere Richtung zu schauen. Es wird gemeinsam trainiert, das heißt, es kann einen Einfluss in Richtung Deutschland geben, aber es werden auch Deutsche dort ausbilden und an Übungen teilnehmen. Glauben Sie, dass das irgendeine positive Auswirkung auf die israelischen Sicherheitskräfte haben kann? Könnte das nicht auch der Gedanke auf deutscher Seite gewesen sein, zu sagen, wir helfen dabei, bessere Standards in Israel durchzusetzen?
Ich will hier kein großes Lob auf die demokratischen Werte der deutschen Polizei singen. Es gibt natürlich große Unterschiede zwischen verschiedenen Polizeieinheiten in Deutschland. In Karlsruhe zum Beispiel ist die Polizei ganz anders als in Berlin, das merkt man deutlich. Aber es gibt einen anderen Punkt, der für deutsche Polizistinnen und Polizisten sehr wichtig ist, die nach Israel gehen, um dort mit israelischen Polizeikräften zu trainieren. Diese Übungen finden nicht nur an einem neutralen Ort oder in einem Klassenzimmer statt. Es gibt auch physische Trainings, die in besetzten Gebieten durchgeführt werden. Für die israelische Polizei gibt es viele wichtige Stützpunkte im Westjordanland und natürlich in Ostjerusalem. Wenn ein deutscher Polizist an einer solchen Übung teilnimmt, dann begeht dieser Polizist selbst möglicherweise eine Straftat im Sinne des Völkerrechts. Die Israelis werden den deutschen Polizeibeamten nicht mitteilen, wo die Grenze verläuft. Es liegt in der Verantwortung der Deutschen, sich zu weigern, mit ihren israelischen Kollegen im Bus über die grüne Linie zu fahren, aber die Linie ist nicht markiert. Anmerkung der Redaktion: Grüne Linie wird in Israel die völkerrechtlich maßgebliche Grenze zwischen Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten genannt.
Wie waren denn die Reaktionen innerhalb Israels zu diesem Abkommen und zu der Zusammenarbeit? Wie wurde es dort besprochen?
Es gab sehr wenig inhaltliche Reaktionen oder Kommentierungen dazu in den israelischen Medien. Das passiert übrigens auch in Deutschland. Viele Journalistinnen und Journalisten sind müde, haben sehr viel Arbeit und nicht genug Zeit, gründlich zu recherchieren. Wenn die Regierung eine Presseerklärung verschickt, werden manchmal nur ein paar Worte geändert und dann wird das veröffentlicht, als wäre es ein Artikel. Das sehe ich hier ganz deutlich. Das israelische Außenministerium und das israelische Polizeiministerium wollten sagen, schaut her, wir haben dieses wichtige Abkommen mit Deutschland geschlossen. Genau so wurde das dann auch in israelischen Zeitungen veröffentlicht. Aber viele Israelis, ich glaube die große Mehrheit, verstehen, dass die Regierung damit Propaganda macht und einfach sagen will, wir sind so wichtig, wir sind so gut. Deswegen gab es zu dieser Meldung kaum eine inhaltliche Auseinandersetzung. Viele Israelis sehen Deutschland als einen Schamstaat, der also aus dem Gefühl historischer Schuld alles für Israel tun muss. Das heißt, wenn Israel sagt, wir haben ein Sicherheitsabkommen mit Deutschland unterschrieben, hat das für viele in Israel keine große Bedeutung.
In einem großen Teil der deutschen Berichterstattung und dazu und in der Art, wie das Abkommen auch vom Ministerium für Inneres kommuniziert wird, entsteht der Eindruck, dass dieses Abkommen eine vollständige Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und Deutschland einleiten soll. So, als wären die letzten 2 oder 3 Jahre gar nicht passiert. Es wird relativ deutlich, dass sowohl der Anschlag in Berlin auf das Stromnetz als auch die Unruhen im Iran genutzt werden, um einerseits ein starkes Bedrohungsszenario innerhalb Deutschlands zu zeichnen und andererseits Israel gewissermaßen von allem reinzuwaschen, was zuvor geschehen ist, und es wieder als verlässliche Partner gegen Mullah-Regimes und islamistische Terroristen darzustellen. Glauben Sie, dass diese Normalisierung funktionieren wird? Und wie sehen Sie die weitere Entwicklung hierzu?
Aus meiner Sicht hat die Normalisierung Israels von deutscher Seite eigentlich nie aufgehört. Bei Jung und Naiv gab es ein Interview mit Olaf Scholz vor den letzten Wahlen, mitten in dem, was ich als Völkermord bezeichne. Er wurde gefragt, was mit den Kriegsverbrechen in Gaza sei, und Olaf Scholz hat seine Augen geschlossen und mit geschlossenen Augen in Bezug auf den Völkermordvorwurf gegen Israel gesagt, davon gehe ich nicht aus. Aber Normalisierung wovon? Das ist die eigentliche Frage. Wenn auf der politischen Ebene in Deutschland, also bei Behörden, Gesetze ignoriert werden, Fakten ignoriert werden und die Realität ignoriert wird. Sie haben es am Anfang schon angesprochen. Es geht nicht nur um den Vorwurf des Völkermords. Es geht darum, dass der Internationale Gerichtshof von einem plausiblen Völkermord gesprochen hat. Die Vereinten Nationen haben das im Rahmen von Resolutionen und Debatten aufgegriffen. Das ist nicht nur ein Vorwurf, die Mehrheit aller Länder und der Welt sieht das so. Deutschland behauptet trotzdem immer, man müsse noch besser informiert werden. Aber was bedeutet das, wenn so viele Länder das bereits als plausiblen Völkermord einordnen? Wie kann man über Normalisierung sprechen, wenn es von deutscher Seite aus auch zuvor schon keine Anerkennung dafür gab, dass das, was Israel tut, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist?
Dies war ein leicht gekürztes Interview mit Dr. Shir Hever in den Nachdenkseiten vom 19. Januar. Und nun ein Kommentar zu den neuesten Ankündigungen von Bundeskanzler Merz zur Rettung der Rente.
Bundeskanzler Merz will die Altersvorsorge dem Kapitalmarkt ausliefern. Ausgerechnet bei einem Empfang der Deutsche Börse kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz einen Generalangriff auf die Rente an. Es werde einen Paradigmenwechsel geben, sagte er. Die umlagefinanzierte gesetzliche Rente solle künftig nur noch ein Baustein sein, während die kapitalgedeckte private und betriebliche Altersversorgung massiv ausgebaut werden soll. Das werde auch auf dem Kapitalmarkt einen erheblichen Schub auslösen, versprach er rund 850 Leuten aus genau dieser Branche. Es ist frappierend, wie offen der Bundeskanzler die Wünsche der Finanzindustrie bedient, der er bis vor wenigen Jahren als BlackRock-Repräsentant selbst angehört hat. Die gesetzliche Rentenversicherung ist schon immer ein Objekt der Begierde der Finanzbranche gewesen. Durch ihre Kassen fließen gigantische Summen. Was Merz vorschwebt, ist die Umschichtung enormer Geldmengen aus diesem System auf den Kapitalmarkt, zulasten der heutigen Erwerbstätigen. Denn die werden Absenkungen von Renten aushalten und mit zusätzlicher Vorsorge die Risiken an den Kapitalmärkten tragen müssen. In der Diskussion über die Rente haben diejenigen die Oberhand, die Kürzungen meinen, wenn sie von Reformen reden. Ihr Fahrplan? Unternehmen sollen weniger Sozialbeiträge für die Beschäftigten zahlen und die Kapitalmärkte von der zusätzlichen Altersversorgung profitieren, die Erwerbstätige wegen niedrigerer Renten brauchen. Den BürgerInnen wird das mit dem fragwürdigen Versprechen schmackhaft gemacht. Auch sie würden dann von den boomenden Börsen profitieren. Das hält aber nur bis zum nächsten Crash der Finanzmärkte. Tatsächlich braucht das Rentensystem Reformen. Aber in eine völlig andere Richtung. Menschen mit schweren Belastungen müssten ohne Abzüge deutlich vor 67 in den Ruhestand gehen können. ArbeitgeberInnen müssten sich stärker an der zusätzlichen Altersvorsorge ihrer Beschäftigten beteiligen. Nötig ist eine existenzsichernde Mindestrente, damit die Altersarmut nicht noch weiter steigt. Wer so etwas fordert, ist derzeit in der Defensive. Trotzdem, Alternativen zu den Vorstellungen von Merz und Co. müssen sichtbarer werden. Ihnen muss die Deutungshoheit genommen werden. Dazu gehört, sich dem Narrativ entgegenzustellen, dass das Rentensystem nicht stabil sei. Diese Erzählung ist falsch. Die Kosten sind auch in Zukunft überschaubar, zeigt etwa eine Studie der gewerkschaftsnahen Böckler Stiftung. Ja, der Staat steckt jedes Jahr viele Milliarden in die Rentenkasse, weil die damit von ihm politisch gewünschten Leistungen wie etwa die Mütterrente finanziert werden. Der Anteil der Rentenausgaben an der deutschen Wirtschaftsleistung ist in den vergangenen 20 Jahren gesunken. Vielversprechend ist eine Initiative des Deutschen Gewerkschaftsbunds. Er hat eine eigene Rentenkommission einberufen. Wenn diese Kommission ein überzeugendes Konzept vorlegt, könnte sich die Diskussion drehen. Nötig wäre es.
Dies war ein Kommentar von Anja Krüger aus der Tageszeitung Die Taz vom 7. Februar.
Reiche wollen reicher werden, Reiche kriegen nie genug. Drum erzählen sie uns Märchen, alles Lug und alles Trug. Sie kaufen heimlich, still und leise, alle einflussreichen Kreise. Keiner traut sich mehr zu sagen, was die Reichen mit uns wagen. Mit Neoliberalen zu der Asozialen, von der Sozialen zu der Asozialen, zu der asozialen Marktwirtschaft.